Hallo, hier ist Ulrike mit der 99. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Garten-Podcast wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich erzähle, was so los war im Garten, was geplant ist und gebe dabei den ein oder anderen Tipp. In dieser Folge geht es wieder um das Wetter, phänologischer Kalender und Schwerpunkt ist Gartenarbeit September, Oktober mit einem kleinen Rückblick auf den August. Wegen zwei Urlauben bin ich etwas in Verzug mit den Folgen geraten. Wir hatten im August länger Familienbesuch, sodass ich da ein bisschen aus dem Tritt geraten bin. Und es steht jetzt noch ein Urlaub an, sodass es jetzt halt eine Folge gibt. Ich nehme heute am 23. September auf. Und dann wird es die nächste Folge wieder erst Ende Oktober, Anfang November geben. Im Moment genießen wir im Garten einen außergewöhnlich warmen September. So verregnet wie der August und auch so verregnet wie es Ende Juli war, so sonnig und trocken ist es jetzt in den ersten zwei Wochen vom September gewesen. Die Badesaison, was sehr erfreulich für mich ist, hat sich glatt einfach verlängert. Wir hatten hier bis vor 5 Tagen noch prima Badewetter. Erst jetzt wird es so ganz allmählich kälter. Aber auch nächste Woche wird es einen Tag hier im Rheinland geben, wo die 25 Grad gekratzt werden. Insgesamt war dieser Sommer 2023 der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und ist meiner Meinung nach ganz klar eine Folge des Klimawandels. Wer da differenziert was drüber hören will, dem möchte ich gerne eine Folge von dem Podcast Die Wochendämmerung empfehlen, und zwar die Folge vom 16.09.2023. Da interviewen Holger Klein und Katrin Rönnecke den Meteorologen Carsten Schwanke über die Folgen des Klimawandels. Das ist wirklich sehr interessant zu hören. Was unter anderem für diesen September ganz ungewöhnlich ist, dass es so viele Tage in Folge mit an die 30 Grad gab. Der eine oder andere Tag mit 30 Grad ist wohl nichts Ungewöhnliches im September, aber dass da 5 hintereinander oder dann in Kürze nochmal 3 sind, das ist wohl sehr ungewöhnlich. Ich habe mich, wie gesagt, gefreut, so lange schwimmen gehen zu können. Der Sommer war ja für den Garten zum Glück auch einigermaßen regenreich. In Nordrhein-Westfalen gut regenreich, sodass man sich da nicht beklagen konnte. Das Timing hat teilweise nicht so richtig geklappt. Es hätte im Juni mehr regnen dürfen, da war es ja sehr heiß und trocken. Stattdessen gab es diesen verregneten Juli, was für einige Pflanzen wie Getreide nicht so günstig war. Aber im Kleingarten dankten es die Pflanzen. Größere Ausfälle gab es bei mir eigentlich vor allem bei einem Apfelbaum, der diesen Monilia-Schadpilz hat. Da hat das feuchte Wetter dazu geführt, dass mehr Äpfel wie sonst leider verfault vom Baum gefallen sind. Insgesamt ist es so, dass ich den Eindruck habe, dass die Äpfel auch etwas früher reif sind wie sonst, beziehungsweise dann dieser feuchten Witterung bei mir, die ich ja ohne Spritzmittel hantiere, dann doch zum Opfer gefallen sind. Ich bin aber eigentlich ganz froh, weil letztes Jahr hatte ich eine richtige Apfelschwemme. Ich habe immer noch Apfelmus und eingeweckte Äpfel im Keller stehen, also da können wir die in Ruhe jetzt aufbrauchen. Insgesamt ist es so, dass man sich auf mehr Wetterextreme gefasst machen muss und auch vorbereiten muss. Und jedem Kommunalpolitiker sei es ans Herz gelegt, über das Konzept Schwammstädte nachzudenken. In unserer Nachbarschaft hat man da vor einigen Jahren nicht drüber nachgedacht, als man ein Wäldchen abholzte zugunsten eines Parkplatzes für das Phantasialand. Da zeigte sich bei dem letzten Starkregenereignis, dass prompt mehr Wasser jetzt Richtung Bebauung und auch leider Kleingärten fließt. Ja, also da ist zu hoffen, dass das noch etwas nachgebessert wird und dass Also sprich, dass der Parkplatz noch begrünt wird, die Fließrichtung eventuell korrigiert werden kann. Und in heutiger Zeit ist es schwer denkbar, dass einfach Wälder in Parkplätze umgewandelt werden, einfach so. Das sollte man in Zukunft wirklich unterlassen, beziehungsweise diese Parkplätze dann in Form einer Wiese mit Bäumen gestalten, wenn es denn sein muss. Umso wichtiger, so Gebiete wie die Kleingartenanlage in Städten zu erhalten, als wertvolle Zonen für Wasserversickerung und ebenfalls als Zonen, die sich wegen dem ganzen Grün nicht so stark aufheizen, ganz im Gegenteil, eher kühlend wirken, ganz zu schweigen von dem Wert und dem Beitrag, den sie leisten bezüglich Artenerhaltung, Insektenvielfalt und so weiter. So, jetzt bin ich ordentlich abgeschwiffen, jetzt aber zurück zum Wetter und zur Natur und zum Garten. Vom phänologischen Kalender befinden wir uns im Vollherbst, der sich circa von Mitte September bis Ende Oktober erstreckt. Der Beginn wird markiert von der Reife der Eichen, also die Eicheln, und die Kastanien werden reif und fallen zu Boden. Zeigerpflanzen sind im Garten die blühenden Herbstastern, Reife der Walnüsse, Quitten und der späten Äpfel. Viele Bäume beginnen ihr Laub zu verfärben. Im Moment ist wegen der Wärme noch nicht so recht Herbststimmung. Am ehesten vielleicht merkt man das an dem Tau, der morgens auf den Wiesen steht, teilweise auch Nebel. Die Blätter der Bäume sind schon seit einiger Zeit teilweise braun verfärbt. Das liegt aber an der Trockenheit. Man sieht auch, dass das eher Trockenschäden sind. Bei mir im Garten blühen die Herbstastern wunderschön. Ich habe eine Sorte, die jedes Jahr wieder eine dankbare Bienen-, Hummel- und Schmetterlingsweide ist. Die prägt da bei mir das Gartenbild. Es blühen die Staudensonnenblumen, Goldrute. Und der Garten sieht nochmal richtig prächtig aus. Es gibt in den Shownotes einen Link zur Webseite, wo ihr die aktuellen Gartenbilder sehen könnt. Ich hatte ja schon berichtet, dass bei mir einige Kulturen ein wenig gefloppt sind. So sind die Kartoffeln bei mir alle im August abgeerntet gewesen dann und leider teilweise offensichtlich von den Mäusen gefressen. Ich habe bei der Ernte da also teilweise nur noch so Hüllen der Kartoffeln gefunden und ich vermute, dass einige Kartoffeln komplett aufgefressen wurden. Die Ernte hielt sich also leider in Grenzen. Was ganz gut war und nach wie vor auch weitergeht, sind Zucchini und Tomaten. Zucchini sterben jetzt so ganz langsam ab. Tomaten machen weiter, auch dank des fantastischen Tomatendachs, das ich ja dann doch noch erworben habe sozusagen, beziehungsweise das mein Mann gestiftet hat. Und die reifen weiter vor sich hin, da bin ich auch ganz zufrieden mit. Teilweise sind die wirklich sehr, sehr lecker. Mir schmeckt am besten eine große Fleischtomate, die schlesische Himbeere von den Sorten, die ich angebaut habe. Aber ich habe auch ein paar gelbe Sorten, die ziemlich lecker sind. Die gelbe Königin und König Humbert, glaube ich, heißt die. Die beiden sind auch sehr lecker. Wie jedes Jahr unverwüstlich die San Viva, eine kleine gelbe Kirschtomate. Ja, und Tomaten sind Geschmackssache. Ich habe festgestellt, dass mir diese Fleischtomaten mit wenig von diesem Glibber drin eigentlich am besten schmecken. Ich habe auch ein paar Salattomaten, die auch lecker sind, aber ich persönlich ziehe diese Fleischtomaten eigentlich vor. Bei den Tomaten kann man spätestens jetzt die obersten Blütenansätze abknipsen, weil bis zum Frost werden die eh nicht mehr reif werden, dann kann die Pflanze die Kraft in die verbliebenen Früchte stecken. Je nachdem muss man schauen, wenn die Anzeichen zum Verblassen oder zum Vergilben zeigen, kann man nochmal nachdüngen. Und die Blätter haben jetzt teilweise ja doch den ein oder anderen Schaden, vertrocknete oder braun gewordene Blätter, kann man abknipsen. Ich habe auch stolz die ersten roten Beete geerntet. Da hatte ich einfach nur eine Reihe angebaut, die habe ich jetzt halb abgeerntet. Andere standen, die da noch stehen, die stehen etwas dicht, die habe ich erstmal in der Erde belassen. Ebenso die Möhren, die ja noch anzulegen. Und ich habe die ersten Buschbohnen geerntet, die ich ja noch im frühen Sommer gesät hatte, nachdem die Stangenbohnen bei mir leider ein wenig gefloppt waren. Geerntet habe ich auch Mangold, der sich da einfach selber ausgesät hatte vom letzten Jahr noch. Das ist eh eine Erfahrung, wenn man einmal Pflanzen hat blühen lassen, wie auch Salat, zur Saatgutvermehrung, dann ist es so, dass das eine oder andere Saatkorn ja vorher runterfällt. Und ich habe im Garten jetzt die Salate als Selbstausseher, die ich vermehrt habe, nämlich das ist der venezianische Pflücksalat und der Mangold Bright Light. Der hat sich bei mir auch ausgesät. Und Bechermalve übrigens, da habe ich auch Saatgut geerntet, was auch geklappt hat. Also da habe ich einfach eins zu eins das ausgesät und die Pflanzen sind wunderbar gekommen. Obwohl das ein im normalen Handel gekaufte Bechermalve war, die war anscheinend saatenfest. Und da werde ich auch wieder Saatgut ernten, beziehungsweise ich habe jetzt schon welche, die sich Mitte des Jahres selbst ausgesät haben und jetzt wachsen und, wenn es gut geht, noch eine späte Blüte liefern werden. Ich habe auch dieses Jahr wieder den Pflücksalat Venezianer zum Blühen stehen lassen, um dann Saatgut zu ernten. Da hat der Regen ein wenig einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da werde ich einfach mal schauen, was mit dem Saatgut ist, das zwischendurch ja auch immer wieder nass geworden ist. Und ich werde durch Keimprobe dann überprüfen, ob das jetzt keimt oder nicht. Da gingen die Meinungen bei uns in der Regionalgruppe vom Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt ein wenig auseinander. Ich fand das Argument aber ganz schlüssig, dass der Salat sich in freier Wildbahn ja auch vermehrt und da auch Regen abkriegt. Dass also die Tatsache, dass die auch während der Blüte nass wären, je nachdem, nicht unbedingt die Keimfähigkeit zerstören muss, es sei denn, die Saatkapseln sind wirklich verschimmelt. Ich werde es ausprobieren und dann berichten. Was ich noch abernten werde, ist Schwarzkohl, der am Beet steht, die roten Beeten, wie gesagt. Und auf die abgeernteten Beete kann man jetzt noch aussehen, nämlich vor allem Kulturen, die dann im Frühjahr reif werden. Das sind Spinat, Feldsalat, aber auch spezielle Wintergemüse, die für die Überwinterung gezüchtet werden, wie zum Beispiel der Salat Mombacher Winter. Da ist jetzt der richtige Aussaatzeitpunkt. Dieser Salat keimt dann aus vor dem Winter und bleibt auch während des Winters dann als Jungpflänzchen im Beet stehen und hat gegenüber im Frühjahr gepflanzten Salaten dann einen Wachstumsvorsprung. Das werde ich dieses Jahr auch wieder ausprobieren. Man muss nur ein bisschen aufpassen, dass die Kulturen nicht allzu nass werden und keinen sehr harten Frost abkriegen. Also es ist empfehlenswert, sie ein wenig im Auge zu behalten. Der Boden sollte durchlässig sein, damit die Gefahr, dass die Pflänzchen dann im Winter verfaulen, etwas gedämmt wird. Ja, und an erster Stelle zu nennen bei den Kulturen, die man auf abgeerntete Beete sät, ist natürlich die Gründüngung. Besonders empfehlenswert die Phacelia, der Bienenfreund. Der wird je nachdem jetzt nicht mehr zum Blühen kommen, ist aber verträglich mit allen Nachfolgekulturen im Gegensatz zu Senfen oder Raps, die ja Kreuzblütler sind. Die sollte man nicht als Gründüngung sehen, wenn man plant, im nächsten Jahr dort Kohlpflanzen zu setzen. Dann lieber zu dem Bienenfreund greifen. Wenn die ersten Fröste kommen im Oktober, sollte man nach und nach die Beete abräumen von Gemüsen, aber auch von Sommerblumen. Robuste Stauden kann man stehen lassen mit den Samenständen. Da können die Vögel und Insekten noch was von haben sozusagen. Das ist Geschmackssache. Teilweise sieht das ja aber auch ganz hübsch aus, wenn noch etwas steht auf dem Beet. Ansonsten ist es jetzt auch eine Zeit, wo man viel Kompost dann noch aufsetzt. Nach dem bewährten Prinzip mischen Trockenes mit Nassem, Stickstoffreiches mit eher stickstoffarmem Material, immer schön schichten, sodass das eine Konsistenz hat, etwa wie ein Schwamm. Es darf weder zu nass sein noch ganz austrocknen, dann verrottet der Kompost gut. Wenn man zu wenig stickstoffhaltiges Material hat, wie zum Beispiel Rasenschnitt, dann sollte man etwas Hornspäne zugeben oder auch mit Mist vermischen. Kontinuierlich sind natürlich die Beete von Beikräutern zu säubern. Ich habe vor kurzem noch den Lavendel auch zurückgeschnitten. Das war fast schon ein bisschen spät. Lavendel muss man zurückschneiden, weil die Staude sonst sehr verholzt. Zeitpunkte für den Rückschnitt sind der späte Sommer oder der frühe Herbst. Da schneidet man bis ins Holz zurück, muss aber darauf achten, dass man noch diese kleinen Knöspchen sieht, also nicht zu tief zurückschneiden. Und zweiter Zeitpunkt für einen Schnitt ist das zeitige Frühjahr. Bei mir lästig ist Fugenkratzen. Ich habe da so einen alten Pflasterbelag. Die Wege sind bei mir so ein uraltes Betonpflaster, wo es zwischen den Fugen immer fröhlich hervorsprießt. Das muss ich also eindämmen und die ein oder anderen Beete noch weiter säubern. Durch den Regen grünt es natürlich überall und da empfiehlt es sich, das beizuhacken, damit der Garten weiterhin der Boden leicht zu bearbeiten ist. Auch da natürlich für eine Bodenbedeckung langfristig sorgen, also wenn man Unkraut hackt, ich mache das immer so, dass ich das erst hacke, bisschen abtrocknen lasse, dann aber mit irgendetwas mulche oder halt Gründüngung einsehe oder Neupflanze. Ich habe jetzt festgestellt, dass sich bei mir der Beinwell im Garten doch etwas sehr vermehrt hat. Der sät sich aus und bildet auch Ausläufer. Und im Moment habe ich etwas zu viel Beinwell, also mehr Beinwell, wie mir lieb ist. Deswegen bin ich jetzt dazu übergegangen, den doch etwas einzudämmen. Habe festgestellt, dass der doch gar nicht so ganz einfach auszugraben ist, weil der recht tiefe Pfahlwurzeln hat. Beinwell komme ich jetzt drauf, weil die großen Blätter sich sehr gut zum Mulchen eignen. Das ist also dankbares und sehr gesundes Mulchmaterial. Da sollte man aber darauf achten, dass man die Samen nicht mitmulcht, also sprich die Blütenstände dann doch lieber auf den Kompost geben, weil sonst sät man sich den aus Versehen dann im ganzen Garten aus. Beinwell ist ja eine super Bienenweide. Deswegen werde ich die Pflanzen auch nicht aus dem Garten verbannen, aber doch dafür sorgen, dass ich dann nicht einen Garten habe, wo hauptsächlich nur noch Beinwell steht. Also Beinwell gerne, aber ein bisschen im Auge behalten. Beinwell eignet sich auch sehr gut für Pflanzenjauche übrigens, neben der Brennnessel. Da haben Nachbarn von mir jetzt sehr gute Düngererfolge mit Brennnesseljauche. Das ist so ein Projekt, das ich mir für nächstes Jahr auch doch nochmal vornehme. Ja, ist wirklich tolles Material, auch sehr preiswert halt zur Pflanzenstärkung und Düngung. Was etwas abschreckt, ist halt der stechende Geruch. Aber meine Nachbarn schwören, dass man das mit Gesteinsmehl doch in Grenzen halten kann. Ja, auch etwas, was ich nächstes Jahr gerne mal ausprobieren möchte. Thema Kompost aufsetzen und Bodendüngung. Ich werde versuchen, dieses Jahr schon Portionen Pferdemist zu bekommen, um den fürs nächste Frühjahr ein wenig anrotten zu lassen. Und zwar für zwei Projekte, die ich da im Auge habe. Zum einen überlege ich damit schon ein Gurkenbeet für nächstes Jahr anzulegen. Da wird ja empfohlen, dass man das schon im Herbst vorbereitet, indem man eine kleine Grube aushebt und da Pferdemist einfüllt und den Boden dann wieder abdeckt. Gurken sind ja Starkzehrer und wärmeliebend. Beides schafft dann gute Voraussetzungen für die Gurken. Zweites Projekt ist ein Hochbeet, das ich vermutlich im Winter errichten werde. Da brauche ich also sehr viel Erde für. Teilweise werde ich da Mist, wie gesagt, dann einfüllen. Ja, ansonsten ist es so, dass ich das so mache, dass ich den Boden entweder mit Gründüngung oder Pflanzbestand dann stehen habe über den Winter oder halt Mulche mit Laub, das anfallen wird bei mir im Garten von Sträuchern, aber auch von dem Kirschbaum, sodass ich die Beete etwas mulche über den Winter und dann im nächsten Jahr auch eine schön weiche Erde habe. Dass man den Boden grobschällig umgrät und so liegen lässt, hat sich eigentlich erledigt. Jedenfalls im Hobbygarten ist das nicht so empfehlenswert, weil der Boden ja der Witterung sehr preisgegeben ist und auch der Auswaschung. Dieses grobschollige Umgraben für die Frostgare ist eigentlich nur dann empfehlenswert, wenn man wirklich sehr, sehr schwere Böden hat, dann kann man das machen. Mit Kompost und oder Mist wird dann im zeitigen Frühjahr gedüngt. Nicht im Herbst, weil dieser Dünger im Winter dann einfach nur ausgewaschen würde. Ja, im September, Oktober ist gute Staudenpflanzzeit. Ebenso kann man Gehölze pflanzen, Obstbäume, Sträucher. Alles gut machbar, solange der Boden offen ist. Das heißt, solange der Boden nicht gefroren ist und kein Frost ist. Ebenso ist jetzt die Zeit des Blumenzwiebelsteckens. Wer mag, kann also Tulpen, Osterglocken, Schneeglöckchen und die ganze Palette pflanzen. Krokusse wäre noch zu nennen. Es gibt da ja sehr viel. Ich halte mich da immer etwas bedeckt, weil ich das doch zu 80% dann nur den Mäusen zum Fraß vorwerfe. Das Einzige, was bei mir im Garten ohne großen Schutz überlebt, sind eigentlich die Osterglocken. Die Zwiebeln sind nämlich leicht giftig und werden von den Mäusen gemieden. Also wenn ich etwas pflanze, dann Osterglocken. Schneeglöckchen auch. Also Schneeglöckchen überleben bei mir auch. Tulpen gibt es bei mir nur in einem Beet. Das hat die Maus noch nicht erschlossen für sich. Das ist ein Beet, das quasi so ein kleines Vorbeet an der Terrasse im Garten, das recht isoliert liegt. Das war bis jetzt wohl noch nicht so interessant für die Mäuse. Deswegen gibt es da ein paar Tulpen. Aber im übrigen Garten sind die alle früher oder später ein Opfer der Nager geworden. Eine kleine Erfahrung wollte ich noch mitteilen, nämlich ich esse ja sehr gerne Gurken und ich habe wirklich festgestellt, dass die mir am besten schmecken, wenn sie Freilandgurken sind. Das wird jetzt den meisten Hobbygärtnern nichts Neues sein, aber mir ist wirklich nochmal klar geworden, dass das wirklich das Wichtige ist für eine wohlschmeckende Gurke. Auch Biogurken schmecken am Ende nicht so gut, wenn sie aus dem Gewächshaus kommen. Klar, die Freilandgurke hat ein begrenztes Zeitfenster. Sie wächst im Freiland halt nur diese paar Monate und wird gerade im Bio- oder Hobbyanbau auch schnell ein Opfer von verschiedenen Gurken, Welken und was man da so alles hat. Aber es lohnt sich allemal. Ich habe jetzt auch festgestellt, dass es die auf dem Brühler Wochenmarkt bei einem Bauern zu kaufen gibt, der also auch Freilandgurken anbaut. Und klar, bei den Ständen, die auch Freiland-Bio-Gurken anbieten natürlich. Und ich habe da dann, als meine eigenen Gurken schon die Grätsche gemacht haben, dann doch noch einen Monat weiter da auch Gurken kaufen können. Also wenn ihr auch auf sehr leckere Gurken Wert legt, Freiland und wenn möglich Biogurken. Das macht wirklich den Unterschied. Ich habe bei meinen Gurken ja bei zwei Pflanzen eine hängen lassen, weil ich auch Saatgut gewinnen wollte von der Bautzener Kastengurke. Eine von diesen ausersehenen Gurken ist dann von Mäusen oder auch Vögeln angefressen worden. Das hat dann nicht geklappt. Und eine andere sehr große Gurke ist aber super ausgereift und ich hoffe, dass ich da dann gutes Saatgut von der Bautzener Kastengurke habe. Wenn man allerdings die ersten Früchte ausreifen lässt, ist der Ertrag in der Folge dann geringer. Dann steckt die Pflanze halt Kraft da rein. Deswegen hatte ich an der Zahl nicht so viele Gurken, dafür aber sehr, sehr leckere. Von Nachbarn im Schrebergarten habe ich gehört, dass sie sehr gute Erträge hatten mit Gurken, die auf Kürbisse veredelt wurden. Die hatten also wirklich diese klassischen Gurkenschwämmen. Das hat die alte Sorte Bautzener Kastengurke in diesem Ausmaß jetzt nicht geliefert. Wie gesagt, aber auch, weil ich diese Saatgutgurken da dran hatte. Ich überlege mir für nächstes Jahr dann doch ein oder zwei von diesen veredelten Pflänzchen zu holen und mal zu gucken, was passiert. Aber die Bautzener Kastengurke werde ich auf jeden Fall weiter anbauen. Saatgut habe ich ja dann erstmal, sodass ich die auch nebeneinander setzen kann und nächstes Jahr dann halt kein Saatgut gewinnen werde. Ja, also wie gesagt, ich bin Gurken, esse ich sehr gerne und werde berichten, wie es da weitergeht. Ich habe auch experimentiert mit Salzgurken, wie ich ja angekündigt hatte, mit teilweise gutem Erfolg. Die eigenen Gurken, also die Bautzener Kastengurke, die ja auch frisch so schön knackig schmeckt, hat sich als gute Einlegegurke auch erwiesen, halt knackig, während die Salatgurken sich tatsächlich nicht dazu eignen, die werden dann matschig. Und ich habe mit einigem Erfolg Kimchi gemacht. Da habe ich auf der Webseite ein Bild unter dem Monat August. Wen das interessiert, der kann sich das angucken. Gute Rezepte findet man zum Beispiel auf der Seite Fermentation Love. Der Kimchi, der da abgebildet ist, ist ein Rettich-Kimchi. Da habe ich einen Bio-Rettich vom Wochenmarkt fermentiert. War sehr lecker. Was ich noch nachtragen möchte, ist, dass ich Rettich ausgesät habe und auch Mairübchen. Mit Rettich und Radieschen habe ich jedoch teilweise ziemliche Probleme. Die bilden dann einfach keine Knollen oder auch halt keine Rettichwurzeln, sondern bleiben so lang und spillerig. Ich habe da jetzt versucht, mich mal kundig zu machen, woran das liegen kann. Der erste Fehler ist, dass es die falschen Sorten sind. Beim Radieschen trifft das bei mir zu. Das wusste ich gar nicht. Es gibt also spezielle Herbstsorten oder Wintersorten von Radieschen. Das ist also der erste Fehler. Der zweite Fehler ist, dass die zu dicht stehen. Man soll die also bei Zeiten ausdünnen. Drittes Problem ist zu schwerer Boden. Alles drei könnte es bei den Radieschen sein, beziehungsweise bei den Radieschen, da habe ich teilweise Erfolge im Frühjahr. Das spricht dafür, dass ich dann im Sommer oder im Winter die falschen Sorten ansehe. Bei den Rettichen könnte es eher der schwere Boden sein und oder die zu dichte Aussaat. Ich habe die Rettiche jetzt ausgedünnt in der Hoffnung, dass das noch was bringt. Mir schien aber, dass das vermutlich zu spät ist. Mairübchen muss ich mal schauen, ob das noch was gibt. Die sehen teilweise ein bisschen, zumindest was das Laub angeht, besser aus wie die Rettiche. Aber ich fürchte, dass auch da dasselbe Phänomen ist. Ja, also gar nicht so einfach. Man denkt immer Radieschen, Rettich, das, vor allem Radieschen sind so einfach, sind sie gar nicht. Bei den Radieschen werde ich jetzt mal Ausschau halten. Jetzt ist es je nachdem schon ein wenig spät. Man könnte jetzt noch in Frühbeete sehen. Das gilt auch übrigens für Feldsalat, den man super in Frühbeete pikieren kann. Auch für Radieschen wird das sogar empfohlen. Zum Beispiel wird bei Radieschen die Sorte Sora empfohlen. Ich werde heute Nachmittag und auch morgen bei dem schönen Wetter natürlich im Garten sein. Als erstes werde ich mich da um den Apfelbaum kümmern, verfaultes Obst nach wie vor auflesen und auch weiter Äpfel ernten, je nachdem den ein oder anderen Apfelkuchen backen, vorher oder nachher. Je nachdem ernte ich den Schwarzkohl einmal ab und schaue, dass ich Saatgut von dem Salat vielleicht schon ein wenig lese und siebe. Den hatte ich vor einem Regenschauer einmal quasi Not geerntet. Der trocknet seitdem in der Hütte. Und da kann ich so versuchen, die Körnchen da irgendwie auszulesen, so gut es geht, zumindest damit anfangen. Ja, und ich werde natürlich kontinuierlich weiter Beete säubern. Bei dem schönen, feuchten Wetter wächst es natürlich wie blöd und die Beete müssen gesäubert werden. Letzte Himbeeren werden reif, ich werde also ein paar Himbeeren essen. Das ist auch ein Beet, wo ich noch ein wenig jäten müsste. Beete, wie gesagt, abernten und schauen, ob ich da schon was sehe, beziehungsweise das vorbereiten, um Ende Oktober dann die Spätkulturen auszusehen oder, wie gesagt, auf das eine oder andere Beet, je nachdem, Gründüngung aussäen. Ja, und in der Sonne liegen. Das ist natürlich immer schön. Man kann nochmal die schöne Asternblüte genießen und es sich gut gehen lassen im Garten. Ich wünsche auch euch eine schöne Spätsommer- und Herbstzeit im Garten und sage bis bald, eure Ulrike.